Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen liegen jetzt fast eine Woche zurück, aber die Ergebnisse beschäftigen uns und viele Menschen im Land natürlich weiter. Rekordwerte für die AfD, eine Partei, die in beiden Bundesländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Jetzt könnte man sich fragen, warum sprechen wir darüber in einer Bildungssendung? Und genau das wollen wir heute tun, fragen, was haben solche Ergebnisse mit Bildung, genauer mit politischer Bildung zu tun? Wurde da was vernachlässigt in der Vergangenheit? Braucht es gerade jetzt mehr politische Bildung an Schulen? Das fordern zumindest viele Akteure. Oder braucht es andere, bessere Formen der politischen Bildung? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen hilflos und unfair, wenn jetzt wieder die politische Bildung quasi als Feuerlöscher gerufen wird? Die Schulen, die am Ende alles richten sollen. Über all das wollen wir sprechen. Und man muss natürlich auch sagen, politische Bildung, Demokratiebildung, das ist natürlich kein Thema, das jetzt speziell nur die ostdeutschen Bundesländer betrifft, sondern relevant überall in Deutschland. Wir haben gestern schon mal Joshua Meisel vom Landesschülerbeirat Baden-Württemberg gefragt, was er denn in Sachen politischer Bildung für nötig hält.
Zum einen ist ja sehr gut, was wir jetzt schon machen, dass wir Demokratiebildung mit in den Fächern verankert haben, dass man sich gerade in Gemeinschaftskunde, jetzt neu auch in Geografie, anschaut, okay, wie funktioniert unser demokratisches System. Aber andererseits braucht es aus unserer Sicht auch praktische Demokratiebildung, also die Schülermitverantwortung, so heißen die bei uns in Baden-Württemberg, dass man die stärkt, dass die Schülerinnen und Schüler merken, okay, das, was ich da vielleicht abstrakt jetzt im Unterricht höre, dieses Demokratie, das ist wirklich eine feine Sache, da kann ich mitbestimmen, ich habe einen Einfluss und dann könnte das auch gegen Politikverdrossenheit helfen.
Also praktische Demokratie in der Schule, auch das ein Punkt, den wir sicher gleich vertiefen werden. Sie können sich gern an der Diskussion beteiligen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können uns zum Beispiel anrufen unter 00800 44 64 44 64. Ich wiederhole nochmal, 00800 44 64 44 64, und dann können Sie hier in der Sendung mitsprechen, auch anonym, wenn Sie mögen. Oder Sie schreiben uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Oder neuerdings können Sie uns auch WhatsApp-Nachrichten schicken an 0173 535 8089. Politische Bildung, das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere, auch mit Blick auf die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen. Und dazu haben wir tolle Gäste hier zugeschaltet. Und zwar sind das Nina Gebur. Sie ist seit über 20 Jahren in der politischen Bildung aktiv. Sie ist Geschäftsführerin des Netzwerks für Demokratie und Courage in Sachsen, das auch unterschiedlichste Bildungsformate für und mit Schulen macht. Was genau, dazu hören wir sicher gleich mehr. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dann ist Anselm Cipionka dabei. Er ist der Vorsitzende der Vereinigung für politische Bildung in Thüringen, ein Verband von Lehrkräften und anderen Akteuren aus dem Bereich politische Bildung. Er selbst ist Sozialkundelehrer an einem Gymnasium in Neustadt-Orla in Thüringen und Fachleiter für Sozialkunde am staatlichen Studienseminar Gera. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und Norbert Senzig, Bildungsforscher am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg. Und gerade ist von Ihnen und Kollegen eine sehr interessante Studie erschienen, die den Politikunterricht bzw. die politische Bildung in den Bundesländern und über einen längeren Zeitraum vergleicht. Auch dazu wollen wir gleich hören, aber erstmal auch an Sie herzlich willkommen.
Guten Tag.
Genau, und ich würde gleich direkt mit der Studie weitermachen, die wirklich interessant ist. Sie haben da die Unterschiede zwischen den Bundesländern sich angeguckt. Wenn wir vielleicht nicht ganz zurückgehen in die 50er Jahre, sondern ein bisschen eher in Richtung Gegenwart bleiben, wie groß sind denn die Unterschiede?
Also wir sehen nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Gegenwart doch deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern, wenn man sich jetzt die Stundentafeln genauer anguckt. Also zum Beispiel in Bayern, Thüringen und Sachsen hat man eine Stundenanzahl von der Klassenstufe 5 bis einschließlich der Klassenstufe 10 von 2 bis 3 Wochenstunden. Und im Gegensatz dazu hat man zum Beispiel andere Bundesländer, zum Beispiel wie in Brandenburg, wo man bis zu 6 Wochenstunden verteilt über die Sekundarstufe 1 vorgesehen hat.
Und kann man sagen, weil Sie jetzt, okay, Brandenburg ist auch im Osten, aber Sachsen und Thüringen angesprochen haben mit eher weniger Stunden, ist das im Osten generell weniger vertreten? Wobei auf der anderen Seite sind das ja Bundesländer Sachsen und Thüringen, die in Bildungsrankings immer extrem gut abschneiden, ne? Das klingt erstmal widersprüchlich, ist es vielleicht gar nicht.
Also generell hat man eine große Varianz über alle Bundesländer. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung Ihre Frage geht.
Also ob man sehen kann, dass in Ostdeutschland zum Beispiel generell weniger politische Bildung stattfindet, oder kann man das so nicht sagen?
Nee, also generell nicht. Man sieht aber halt seit der Wiedervereinigung eine relativ stabile Entwicklung. Und wir haben aber zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein Bundesländer, wo auch in der Vergangenheit, das hat sich seit den 2010er Jahren geändert, auch relativ wenig politische Bildung angeboten wurde. Oder auch in Bayern gab es auch wenig politische Bildung, die in den Stundentafeln verankert war.
Und Sie haben auch einen interessanten Unterschied festgestellt, zumindest über die Geschichte, was die Parteifarbe der Landesregierung angeht. Also mehr, wenn die SPD an der Landesregierung war, weniger bei der CDU. Ist das immer noch so oder ist das eher was Historisches?
Das ist ein Stück weit etwas Historisches. Also wir sehen deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung der Landesregierung bis Ende der 90er Jahre, also vom Beginn der BRD betrachtet. Also wir haben die Stundentafeln zusammengespielt, dann konkret mit den mit der Zusammensetzung der Landesregierung. Da zeigt sich, dass zum Beispiel in SPD-regierten Bundesländern und wo sie beteiligt waren an der Regierung, eher mehr Unterrichtszeit für politische Bildung vorgesehen war, war die CDU vor allem in der Regierung ohne Beteiligung von SPD, war es eher weniger Unterrichtszeit. Mhm. Wir sehen aber deutliche Unterschiede bis Ende der 90er Jahre. Das heißt, danach gibt es sie immer noch, aber sie haben sich ein Stück weit rausgewachsen. Mhm. Woran das jetzt liegt, das ist eine andere Frage.
Das wollte ich gerade fragen. Also wenn man jetzt sagen würde, der CDU ist politische Bildung vielleicht nicht so wichtig wie der SPD, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Oder könnte man das so zusammenfassen?
Tendenziell, also zumindest historisch betrachtet, gab es tatsächlich auch wirklich um die politische Bildung, gerade in den 70er Jahren, wirklich extreme Auseinandersetzungen. Es war wirklich ein parteipolitischer Streitpunkt, dass sozusagen in der politischen Bildung auch gerade Fragen der zum Beispiel der Machtkritik, der staatlichen sozusagen Ausübung auch von Herrschaft, kann man in diesem Moment sagen, dass vor allem auch von der SPD-Seite beziehungsweise in den einzelnen Ländern von den SPD-beteiligten Landesregierung thematisiert wurde, zum Beispiel in Hessen oder auch in Nordrhein-Westfalen. Und die CDU und auch damit verbündete Akteure sind tatsächlich sehr stark dagegen vorgegangen. Mhm. Das hat sich Ende der 80er Jahre etwas abgeschwächt.
Da werden wir sicher auch noch drauf kommen, wie da heute auch die Kontroversen um Inhalte der politischen Bildung sind. Herr Cipionka, ich würde Sie gerne fragen, Sie sind Lehrer in Thüringen. Thüringen wurde jetzt gerade schon angesprochen als ein Bundesland. Vielleicht können Sie uns da mal einen kleinen Einblick geben. Also wie viel politische Bildung, wie viel Politikunterricht ist bei Ihnen vorgesehen? Ab welcher Klassenstufe? Welchen Stellenwert hat das?
Also ein anderer Forscher, Herr Hethke aus Bielefeld, hat schon im Jahr 2017 eine Studie gestartet über politische Bildung rein quantitativ, wie die in den Stundentafeln der Länder vertreten ist. Und da ist Bayern zusammen mit Thüringen absolutes Schlusslicht. Ich kann das vielleicht mal klar machen. In der Regelschule gibt es in der Klasse 9, in der Klasse 8 eine Stunde und in der Klasse 9 und 10 zwei Stunden Sozialkunde. Am Gymnasium gibt es nur in der 9 und 10 eine Stunde Sozialkunde. Und in der Oberstufe ist das Fach dann fakultativ. Das heißt, das muss von Schülerinnen und Schülern gewählt werden, damit die weiter politische Bildung erleben können.
Also ich verstehe Sie jetzt auch so, Sie würden ganz klar sagen, das ist zu wenig in Thüringen.
Ja, das ist der Hammer. Also ein Schüler geht durchs Gymnasium und erlebt in der gesamten Zeit zwei Stunden politische Bildung am Gymnasium. Das ist die gesamte Zeit, die er Regelschulzeit politische Bildung hat.
Wobei man ja auch sagen könnte, dazu haben wir eine Hörerin-Mail bekommen von einer Geschichtslehrerin, die nochmal deutlich darauf hingewiesen hat, politische Bildung findet ja vielleicht nicht nur im Politikunterricht statt, sondern zum Beispiel auch ganz viel im Geschichtsunterricht, wenn man sich mit der Antike beschäftigt und dann darüber spricht, wo kommt die Demokratie her. Also kann man an den Stundentafeln jetzt für Thüringen, würden Sie sagen, daran kann man wirklich ablesen, dass auch einfach die Vermittlung von politischer Bildung insgesamt viel zu kurz kommt?
Also Geschichte ist deutlich besser aufgestellt und ich will den Kolleginnen und Kollegen, die machen guten Unterricht und auch politische Bildung. Aber unser Kultusminister hat mal behauptet, es würde auch sozusagen in Fächern wie Biologie oder in Physik, wenn die Kernkraft oder Genetik behandeln, politische Bildung gemacht. Und das, glaube ich, ist in der Realität der Schule nicht wirklich so existent. Ich finde Querschnittsaufgabe, also politische Bildung als Querschnittsaufgabe zu definieren, eine prima Angelegenheit. Allerdings Allerdings fehlt mir da in Thüringen die Untersetzung. Was heißt das? In der ersten Phase der Lehrerausbildung müssten dann auch Physik und auch Lehrer aus Biologie politische Bildungsprozesse steuern können. Und auch in der zweiten Phase der Lehrerausbildung sollten dann sozusagen angehende Lehrerinnen und Lehrer beschult werden, pardon, dieses fürchterliche Wort, aber dass sie einfach lernen, wie kann ich Urteilsbildung kontrovers sozusagen provozieren und ausbilden.
Weil Sie jetzt gerade Biologielehrerinnen und Lehrer angesprochen haben als ein Beispiel. Man hört ja auch immer wieder, dass gerade Politikunterricht zum Beispiel häufig fachfremd unterrichtet wird oder dann schnell mal ausfällt. Also dass da so ein bisschen der Eindruck ist, der Stellenwert gegenüber anderen Fächern wird auch als nicht so wichtig gesehen, wenn eine Schulleitung dann schnell mal sagt, ja, dann macht das halt der Biolehrer. Politik ist doch Allgemeinwissen. Ist das auch Ihre Erfahrung? Oder das ist nicht so?
Die kann man auch unterstützen mit einer Studie des Landtages. Die ist eigentlich schon aus dem Jahr 2015. Zu dem Zeitpunkt waren die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen, die in Thüringen politische Bildung unterrichtet haben, fachfremd eingesetzt. Mhm. Und ich denke, das ist ein unbedingte für mich etwas, was ganz wichtig ist, dass wir fachlich und fachdidaktisch gut ausgebildete Lehrer im Fach einsetzen und einstellen, um diesen Missbrauch und Missstand des fachfremd erteilten Politikunterrichts beenden zu können.
Und wenn jetzt nach diesen Ergebnissen bei den Landtagswahlen, wo viele Menschen doch geschockt waren über das Ausmaß rechtsextremer, demokratiefeindlicher Einstellung, wenn jetzt nach mehr politischer Bildung gerufen wird und nach besserer politischer Bildung, was denken Sie da? Denken Sie, das ist absolut die richtige Forderung und jetzt ist vielleicht so ein Gelegenheitsfenster, das dann wirklich auch mal zu machen? Oder ist das auch ein bisschen ungerecht, wenn jetzt wieder auf die Schulen gezeigt wird und gesagt wird, ja, da läuft doch irgendwas schief, die müssen es richten?
Fände ich absolut positive Entwicklung, wenn das passieren würde. Das wäre etwas, was man aber nicht, also man kann, glaube ich, nicht so eine Gleichung ziehen. Man erhöht jetzt die, verdoppelt die Anzahl der politischen Bildungsstunden und erreicht dann eine Halbierung der links- und rechtspopulistisch wählenden Bürgerinnen und Bürger. Das ist, glaube ich, sehr kurzfristig gedacht. Bildungsprozesse anzustoßen ist etwas Langfristiges, etwas Kompliziertes, was auch gar nicht unbedingt über Parteienaffinitäten, sondern eher über Bildungsprozesse, die sich mit Sachgegenständen auseinandersetzen und da sozusagen Schülerinnen und Schülern ermöglichen, eine Position zu ergreifen, die sie begründen können, die mit ihren Werten übereinstimmt. Solche Prozesse anzustoßen, das braucht Zeit. Und es ist unbedingt der richtige Weg, politische Bildung in der Stundentafel stärker zu verankern. Mhm. Es gibt in Thüringen sehr viel, sehr gute Projekte auch, die außerschulisch politische Bildung betreiben. Aber wichtig ist in meinen Augen, dass Regelbeschulung, also fürchterliches Wort auch wieder, aber dass einfach regelmäßig Schülerinnen und Schüler mit politischen Bildungsprozessen in Kontakt kommen. Ein einzelner Projekttag ist eine wertvolle, unbedingt lobenswerte Angelegenheit. Aber diese Kontinuität und die dauernde Anstoßung von politischen Urteilsbildungsprozessen, das braucht einfach Zeit.
Frau Gebur, da waren jetzt schon die außerschulischen Bildungsträger angesprochen, also sozusagen Sie. Ihr Netzwerk macht auch ganz viele Projekte mit Schulen, politische Bildung gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Diskriminierung. Was können Sie da berichten, wenn Sie mit den Jugendlichen oder Ihre Kollegen mit den Jugendlichen in Kontakt kommen in Sachsen? Haben Sie da das Gefühl, es fehlt an politischer Bildung, es fehlt an Grundwissen, da fehlt auch was aus dem Schulunterricht heraus schon?
Also ich glaube, es wäre jetzt vermessen an meiner Stelle, die Qualität des politischen Bildungsunterrichts oder die Qualität des Politikunterrichts zu beurteilen. Wir sind ja spezialisiert auf Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Demokratieförderung. Das heißt, wir bringen Themen wie Rassismus, Antisemitismus, Homophobie mit und besprechen die mit den Jugendlichen. Und da ist die Sensibilität sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich würde das aber nicht unmittelbar auf die Qualität des Politikunterrichts zurückführen wollen. Ich glaube, da spielen noch viele, viele andere Facetten mit eine Rolle.
Und weil wir jetzt mit Blick auf den Unterricht schon die Frage ein bisschen angesprochen haben, der Quantität, wie würden Sie das sagen? Also vielleicht auch mit Blick auf die Wahlergebnisse ja auch in Sachsen, wenn es jetzt einfach viel, viel mehr von Ihren Projekten und von Ihren Projekttagen gäbe, sehen dann die Wahlergebnisse anders aus?
Naja, wir sind ja ein verhältnismäßig kleines Unterstützungssystem. Ich glaube, da darf man sich keine falschen Vorstellungen machen. Wir unterstützen mit so einzelnen Projekttagen, in denen wir Themen anstoßen und Lehrkräfte unterstützen können, die zum Thema zu machen. Wir sind mal was anderes und haben damit eine Chance durchzudringen oder vielleicht mal eine andere Facette zu beleuchten. Wir befinden uns außerhalb des schulisch häufig dominierenden Bewertungszusammenhangs. Also wir vergeben keine Noten, wir bewerten nicht, wir können bisschen versuchen, auf Augenhöhe ins Gespräch zu gehen. Aber also Jetzt kann man natürlich diskutieren, und diese Diskussion kommt mir total bekannt vor, wenn wir dann über, also der Ruf nach Schule ist ja immer ganz laut, und wenn irgendwas in der Gesellschaft nicht funktioniert, dann rufen wir nach mehr, dann brauchen wir ein Unterrichtsfach Glück, und dann brauchen wir mehr Geschichte, und dann brauchen wir mehr Sportunterricht, und wir brauchen gesünderes Mittagessen und so weiter. Das ist alles richtig, aber wir stehen in Sachsen, und ich kann mir vorstellen, dass es in Thüringen auch nicht anders ist, und bundesweit hören wir das auch vor einem eklatanten Fachkräftemangel in der Schule. Das heißt, wenn wir uns jetzt viel wünschen und dann noch ganz viel draufpacken, stellt sich immer noch in der Praxis die Frage, ob das eigentlich nötig ist, überhaupt möglich ist. Und die Lehrkräfte an den Schulen, insbesondere die Engagierten, die sind jetzt schon extrem belastet. Die müssen jetzt schon extrem viel auffangen, was an anderen Stellen ausfällt. Und die tun ihr Möglichstes, um Kinder und Jugendliche gut auf die Demokratie oder ihre Partizipation an der Demokratie vorzubereiten oder das mit ihnen zu leben. Also so viel Luft haben wir da nicht mehr, um sozusagen noch oben irgendwas draufzupacken.
Herr Senzig, vielleicht nochmal an Sie die Frage an der Stelle. Interessant an Ihrer Studie fand ich auch den Befund, Herr Cipionka hat es gerade so ein bisschen ähnlich gesagt, mehr ist nicht zwangsläufig mehr. Also nach dem Motto, die Rechnung mehr Stunden für politische Bildung heißt nicht automatisch, da kommen hinterher demokratischere Menschen bei raus. Das habe ich auch so aus Ihrer Studie herausgelesen. Warum denn eigentlich nicht? Also man würde doch immer denken, mehr Wissen ist mehr. Wer mehr Wissen hat, kann sich besser mit Prozessen auseinandersetzen, sich besser eine Meinung bilden.
Also da muss man generell sagen, da ist die Forschungslage in Deutschland noch sehr, sehr übersichtlich, und deshalb haben wir auch verstärkt nochmal ins Ausland geschaut, wo dann doch nochmal mehr auch methodisch, systematisch abgesicherte Befunde vorliegen. Und aktuell, was man weiß dazu, ist, dass die Quantität alleine nicht den großen Unterschied machen kann und wird. Also wir sollten eher auf die Qualität des Unterrichts schauen. Und da gibt es auch gute Beispiele, auch aus experimentellen Studien, dass zum Beispiel Planspiele, also was Herr Meisel, der Schülervertreter, am Anfang auch schon gesagt hat, das Erleben von Demokratie oder was, wie kann man sich einbringen, wie kann man diskutieren, wie kann man Meinungen abwägen, dass das auch eine entscheidende Rolle spielen kann. Und insgesamt ein offenes Unterrichtsklima, Schulklima mit Blick auf unterschiedliche Meinungen und wie kann man sie sozusagen auch in Beziehung setzen. Also das scheint eine wesentliche Rolle zu spielen. Allerdings, kleine Fußnote am Ende, scheint es wirklich auch so zu sein, dass wenn man über Quantität spricht, es doch auch Hinweise gibt, dass gerade Kinder und Jugendliche aus eher sozial benachteiligten Familien davon eher profitieren können. Aber wie gesagt, die Forschung ist da noch nicht ganz gesichert.
Okay. Was meinen Sie mit Kindern aus eher sozial benachteiligt? Also warum sollten die davon mehr profitieren als andere, weil sie von zu Hause noch nicht so viel mitbekommen haben, noch nicht so gefestigt sind in ihren Meinungen? Oder wie kann man das interpretieren?
Also man unterscheidet halt auf verschiedene Dimensionen, wie eigentlich politische Partizipation, also zum Beispiel die Absicht zu wählen, sich an Protesten zu beteiligen, eine Petition zu starten, wie das genau ausgestaltet ist. Und das Elternhaus hat nach der Forschung scheinbar einen der wichtigsten Stellenwerte, und insbesondere die Diskussion am Abendstisch über Politik und in diesem Zusammenhang eine ausgewogene Diskussion ist dann doch von entscheidender Stelle. Und nun will ich niemandem zu nahe treten, das ist ganz wichtig. Ich berichte jetzt an dieser Stelle nur, was die Forschung dazu sagt. Und da scheint es zumindest jetzt mit Blick auf die Ergebnisse so zu sein, dass eher in Akademikerhaushalten dann doch nochmal mehr auch über politische Inhalte gesprochen wird. Und die Schule an dieser Stelle ein Stück weit auch kompensieren kann.
Herr Cipionka, wenn wir jetzt gerade beim Armutstisch sind und beim Einfluss der Eltern, da wo Sie unterrichten, hat die AfD auch extrem hohe Zuspruchswerte. Wie macht sich das bei Ihnen in den Klassenzimmern bemerkbar? Hat sich da was geändert?
Ob sich was geändert hat? Ja, teilweise kriegt man auch mit, dass Schülerinnen und Schüler hier AfD-Positionen vertreten. Aber ich will vielleicht noch ganz kurz einen Moment voransetzen. Also ich glaube, die reine Quantität von Stunden ist schon auch wichtig. Für mich sind Bildungsprozesse immer auch Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit kann ich nicht in einer Stunde 45 Minuten aufbauen, sondern da brauche ich auch längere Kontakt zu Lernenden. Ne? Über Beziehungsarbeit kann ich auch guten Unterricht sozusagen realisieren. Ne? Und das knüpft sich auch so ein bisschen an, wie gehe ich sozusagen mit AfD-Wählerinnen und Wählern, wenn sie denn Schüler sind, um. Ich denke, wichtig ist auch in dem Bereich erstmal, dass man das offen lässt. Die Partei ist nicht verboten und völlig legitim, sie zu wählen in der Bundesrepublik. Legal jedenfalls, legitim kann man doch drüber streiten. Als Lehrerin, als Lehrer habe ich aber schon auch die Aufgabe, oder wir haben die Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass das ein Paradoxon ist, dass man auf der einen Seite Demokratie einschränken muss, eventuell, um sozusagen das Demokratie als System erhalten zu können.
Aber vielleicht können Sie uns dann noch mal ein bisschen mitnehmen. Also was macht das denn dann im Sozialkundeunterricht beispielsweise? Führt das dazu, dass die Schüler dann offen, weiß ich nicht, rechtsextreme Positionen beziehen oder sagen, das, was Sie als Lehrer sagen, ist falsch oder mit einem ganz anderen Geschichtsverständnis vielleicht ankommen? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich merke, dass Schülerinnen und Schüler teilweise Begründungen, meinetwegen in der Frage von Zuwanderung, vertreten, die AfD nahe ist, also dass dadurch sofort Sicherheit gefährdet ist durch Migration und das sehr einseitig sehen, was ja als ein Teilaspekt vielleicht auch der Fall sein kann, aber das muss man ja ein bisschen differenzierter und komplexer sehen. Und diese Tendenzen nehmen zu. Ich denke mal, dass sich so AfD-Argumentationen in der politischen Kultur im Raum und teilweise auch in den Äußerungen und Argumentationen von Schülerinnen und Schülern widerspiegeln. Das nehme ich wahr, dass das zunimmt. Aber eine direkte rassistische Fremdenfeindlichkeit im Unterricht, das kann ich nicht wahrnehmen.
Aber da sagen Sie dann auch nicht, das ist falsch, was du sagst oder das verurteile ich, sondern Sie gehen damit ganz offen um. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz eine Mail an der Stelle zitieren, die so ein bisschen dazu passt, von Herrn Meyersen, der die Frage stellt, wenn es darum gehen soll, dass die Schule die Jugendlichen zu besseren Demokraten erziehen soll, was genau soll das heißen? Also heißt das, sie sollen nicht die AfD wählen oder was wären dann bessere Demokraten? Also einhergehend mit der Frage, wann ist politische Bildung erfolgreich? Da habe ich Sie jetzt auch so verstanden, darum geht es nicht, den Schülern zu sagen, die AfD ist böse.
Genau, sondern es geht eher darum, also das Problem ist ja eine Demokratie oder Problem, Gott sei Dank, haben wir eine Meinungsfreiheit und auch eine Wertepluralität, aber Schülerinnen und Schüler klarzumachen, welche Werte vertrete ich eigentlich und auch selber individueller darüber nachzudenken, was sind meine Werte und meine Positionen, die ich vertrete, das ist wichtig. Da kann man auch vielleicht einen Prozess, der sozusagen Milieutheorie sagt ja, dass Schülerinnen und Schüler geprägt werden durchs Elternhaus, das ist ja eben auch schon mehrfach erwähnt worden, durch die Umgebung einfach. Und wenn ich aber Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit gebe, mir selber klar zu werden, wie sie bewerte ich den Kontext, welche Werte konfligieren da, welche Werte würde ich vertreten wollen, dann habe ich eine Chance, da einfach auch eine Veränderung oder jedenfalls ein Bewusstsein zu entwickeln. Veränderung will ich noch gar nicht anstoßen wollen oder sagen wollen.
Und haben Sie das Gefühl, Sie dringen da noch durch oder ist das auch teilweise so, wenn dann Schülerinnen und Schüler ankommen, wo von zu Hause schon wirklich eine feste Ideologie sozusagen herrscht und mitgegeben wird, dass man dann da als Lehrer gar nicht mehr durchdringt?
Also wenn ich das professionell aufbereite und das in einer kontroversen Form mache, dann erwarte ich von meinen Schülern, und das kann ich auch eigentlich an meinem Gymnasium wunderbar realisieren, dass da Meinungen, auch andere Meinungen gehört werden und Argumente abgewogen werden. Natürlich kann ich keine endgültige Position in einer Richtung erwarten oder die da reindrängen. Ne? Das geht nicht. Aber Demokratie oder demokratischer Unterricht heißt ja auch sowas, einfach kontrovers aufzuarbeiten und zu beleuchten. Ne? Und das funktioniert eigentlich noch ganz gut. Ne?
Frau Gebur, da würde ich Sie auch gerne noch mal fragen, was nehmen Sie mit von den Schulprojekten, der Zusammenarbeiten mit Schulen? Wie macht sich da vielleicht dieses Erstarken der AfD bei den Schülern bemerkbar aus Ihrer Erfahrung?
Also unsere Erfahrung ist, dass also sowas wie rassistische Abwertung oder Ausgrenzung und Einstellungen, negative Einstellungen gegenüber Minderheiten, das war schon immer da. Das ist jetzt nichts irgendwie, was in den letzten 2 Jahren wahnsinnig gestiegen wäre. Aber was wir sehr deutlich merken in den letzten Jahren, ist, dass bestimmte Positionen mit einem anderen Selbstbewusstsein vertreten werden. Das hat, das ist im Extremen, heißt es auch immer öfter oder öfters als vorher auf Jugendliche zu treffen, die in rechtsextremen Organisationen verankert sind, die entsprechend radikale Positionen vertreten, die auch ihre Zugehörigkeit zu diesen Organisationen offen zeigen und die entsprechend versuchen, andere einzuschüchtern und dass die ein gesteigertes Selbstbewusstsein haben, die den gesamtgesellschaftlichen Rückenwind spüren. Also das merken wir in der Praxis durchaus. Ansonsten gibt es auch, dieses Phänomen hatten wir in den Jahren nach 2015, 16 auch schon, dass es Jugendliche gibt, die sich sehr humanistisch positionieren, eben weil sie auch diesen gesellschaftlichen diese gesellschaftliche Entwicklung spüren.
Das, was Sie jetzt zuerst gesagt haben, das hat mich ein Stück weit erinnert an diesen Fall letztes Jahr in Brandenburg, der relativ viel für Furore gesorgt hat, wo zwei Lehrkräfte dann letztendlich die Schule verlassen haben, nachdem sie einen Brandbrief geschrieben haben über rechtsextremistisches Verhalten von Schülerinnen. Und da wurden dann ja viele Dokus drüber gedreht, wo auch andere Schüler gesagt haben, ja, die geben im Grunde den Ton an und da wird sich dann morgens mit dem Hitlergruß begrüßt und wenn man das nicht macht, wird man so ein bisschen ausgegrenzt. Ist das Ihrer Erfahrung nach tatsächlich sowas, was an der Tagesordnung ist oder sind das Einzelbeispiele?
Das ist jetzt so, das sind zwei sehr grobe Kategorien. Wir beraten ja auch Schulen im Umgang mit genau solchen Vorfällen und entsprechend viele solche Beispiele haben wir. Wir werden auch immer wieder von Medien gefragt, ob wir Kontakt herstellen können zu entsprechenden Schulen. Da entsteht immer eine ganz besondere Dynamik dann hinterher, aber diese Fälle sind durchaus, würde man sagen, viel zu häufig. Und also, dass Jugendliche sich mit einem Hitlergruß begrüßen, dass entsprechend auf Klassenfahrten im letzten Jahr dieses Lied, das in diesem Sylt-Video zu sehen war, häufig angestimmt wurde, dass wir Bedrohungssituationen haben von Schulleitungen, von Schülern untereinander, von Eltern gegen Lehrkräfte. Das ist durchaus was zunimmt.
Und wie gehen Sie dann in den, oder wie bereiten Sie das methodisch auf? Wir haben gerade von Herrn Cipionka schon so ein bisschen was gehört, wie er dann damit umgeht, wenn bestimmte Ansichten geäußert werden, also dass man eben nicht gleich verurteilt, sondern dass man das kontrovers diskutiert, aufarbeitet. Wie gehen Sie damit um? Weil gerade wenn Sie sich für Toleranz gegen Diskriminierung einsetzen, muss man dann an irgendeiner Stelle auch mal sagen, das geht nicht, das ist auch keine demokratische Meinung hier, was du vertrittst?
Wir versuchen immer, die Situation von Betroffenen stark zu machen. Am Ende sind sie ja die Leidtragenden in dem gesamten Prozess. Die Schülerinnen und Schüler, denen tagtäglich und auch den Lehrkräften und den Eltern, denen tagtäglich signalisiert wird, du gehörst hier nicht so richtig dazu und so richtig sicher bist du hier auch nicht. Das heißt, wir versuchen aufzuzeigen, wie es Betroffenen von Rassismus geht, wie es Betroffenen von Homophobie, Transphobie geht, und versuchen dann eine Diskussion mit den Schülern beziehungsweise insbesondere unter den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen.
Sie haben ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass da durchaus ja Verunsicherung herrscht auch. Ja, man hört auch oft, dass die AfD tatsächlich sehr, sehr aktiv ist, Lehrerinnen und Lehrer einschüchtert, zum Beispiel über Meldeportale und immer mit Blick auf diese Frage, ist der Unterricht oder die politische Bildung nicht neutral genug? Jetzt haben zum Beispiel die GEW, aber auch der Landesschülerrat in Sachsen, haben sich auch nochmal für starke Demokratiebildung in den Schulen ausgesprochen und auch gesagt, Lehrkräfte sind nicht neutral, sondern stehen für die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Herr Cipionka, ich weiß jetzt nicht, ob Sie gerade da sind. Wir hatten gerade, glaube ich, ein bisschen Leitungsprobleme. Hören Sie mich noch?
Ja, jetzt höre ich Sie wieder.
Wunderbar. Dann würde ich die Frage gern an Sie richten. Die Frage der Neutralität. Wird die jetzt nochmal neu aufgeworfen? Und wie neutral kann man als Lehrkraft sein überhaupt im Bereich Politik?
Ja, es gibt ja einen Grundsatz der Neutralität, ist der Beutelsbacher Konsens, der sozusagen ein Neutralitätsgebot gewährleistet und Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen soll, eigene Interessen wahrzunehmen und auch in die Politik einzubringen. Dieses Neutralitätsgebot hat aber Grenzen sozusagen, sowohl in den Bildungsaufträgen der Länder, zum Beispiel in der Landesverfassung steht ganz klar drin, dass Schule auch zu Demokratie und zu demokratischen Werten erzieht. Und als Lehrer habe ich dann auch die Aufgabe, wenn ich wahrnehme, dass eine Partei wie die AfD in Thüringen rechtsextremistische Positionen, jedenfalls auf Leitungsebene und auch der Landesverband vertritt, dann ist das meine Aufgabe, auch darauf hinzuweisen und das Schülerinnen und Schüler klarzumachen.
Und nehmen Sie da eine große Kontroverse um dieses Thema wahr? Also die AfD ist da ja durchaus sehr aktiv, sozusagen an Schulen nachzufragen oder zu, ja, auch aufzurufen, zu denunzieren quasi, wo dann die Lehrkräfte angeblich nicht mehr neutral sind. Ist das was im Kollegium Angst macht, was möglicherweise dafür sorgt, dass sich dann Leute eher zurückziehen und sagen, dann bin ich lieber vorsichtig und fasse vielleicht die heißen Eisen der politischen Debatte nicht an?
Nehme ich persönlich nicht so wahr, also dass ich da nochmal schon mal persönlich angegangen worden wäre. Dass das ein gewisses Klima der Angst schaffen kann, glaube ich schon, auch in der Lehrerbildung, herrscht auch bei Kolleginnen und Kollegen teilweise, wenn die jetzt junge Lehrerinnen und Lehrer, wenn die an die Schule kommen, gar nicht unbedingt dieses Bewusstsein, dass ich da auch eine Verantwortung habe, als, weiß ich nicht, als Mathelehrer für Demokratie eintreten zu müssen. Mhm. Aber dass dann bei uns an der Schule jetzt ein Klima wäre, vor dem ich Angst hätte oder dass ich schon mal bedroht worden wäre, das habe ich nicht wahrgenommen, nehme ich nicht wahr. Mhm.
Herr Senzig, ich würde Sie gern vielleicht nochmal fragen mit Blick auf dieses Neutralitätsgebot, wie weit kann das gehen oder wie weit nicht? Sie haben ja auch gesagt, der Inhalt politischer Bildung, das ist immer wieder Gegenstand politischer Kontroversen. Nehmen Sie das gerade als die große Kontroverse wahr, diese Frage um Neutralität? Oder ja, wie nehmen Sie da aktuell die Kontroverse wahr?
Also ne, Herr Cipionka hat das ja auch gerade schon erwähnt und da möchte ich auch ein bisschen einlenken, also dass sozusagen drei Grundsätze tatsächlich der nach dem Beutelsbacher Konsens von 1976 als maßgeblich für die politische Bildung erarbeitet wurden und dann auch immer wieder sozusagen in die Praxis einflossen. Aktuell wird tatsächlich nochmal ein stärkeres Schlaglicht auf dieses vermeintliche Neutralitätsgebot gelegt und auch verschiedene Juristen, auch die KMK und zum Beispiel jetzt auch Frau Feller, Schulministerin aus NRW, hat explizit nochmal darauf hingewiesen, dass es in dem Sinne aus dem Beutelsbacher Konsens kein Neutralitätsgebot abgeleitet werden kann. Also das heißt, Themen sollten kontrovers dargestellt werden können und der Lehrer und die Lehrerin darf halt den Schüler und die Schülerin nicht überwältigen mit eigenen Ansichten politischer Art. Das bedeutet aber am Ende nicht, dass sozusagen sich die Lehrer da neutral verhalten müssen, also rein rechtlich betrachtet. Ich glaube, im Unterricht ist das nochmal eine ganz andere Frage, wie man das tatsächlich umsetzt. Also als Eckpunkt wird immer wieder angeführt, neutral oder darf man sich nicht verhalten beziehungsweise nicht überwältigen, oder man darf eingreifen als Lehrkraft, Entschuldigung, in dem Moment, wo menschenverachtende Positionen zum Beispiel oder rassistische Positionen geäußert werden und auch sozusagen das Grundgesetz an sich zum Beispiel in Frage gestellt wird.
Ich würde an der Stelle gern einen Hörer mit in die Runde nehmen. Herr Stolp aus Erfurt hat uns angerufen, nochmal Thüringen. Hallo Herr Stolp, sind Sie da?
Einen recht schönen guten Tag.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor und sagen Sie gerne Ihren Punkt.
Ja, also ist eine ganz interessante Situation. Also ich bin jetzt Pensionär und war Schulleiter an der Gemeinschaftsschule hier in Erfurt. Und für uns im Konzept war die demokratische Bildung ein großer Schwerpunkt. Und weil gerade jetzt die Neutralität erwähnt worden ist, nehme ich wahr, dass das immer schnell eine Ausrede für viele Schulen ist, um sich nicht dieser Thematik zu stellen.
Wie meinen Sie das?
Naja, bei uns ist das so im Konzept, dass also wir erstmal die Kinder nicht alleine lassen mit aktuellen Problemen. Zweitens, dass es fächerübergreifend ist. Nicht, dass der Sozialkundelehrer alles macht, sondern dass alle, das professionelle Team, sich dieser Problematik vom Klassenrat bis zur Behandlung von aktuellen Themen widmet. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel 30 Jahre Deutsche Einheit gab es bei uns eine Festwoche. Mit der Maßgabe, dass alle Klassen, alle Lehrer sich ein Thema aussuchen. Wir waren von 1 bis 10, also die Kleinen bis zur Großen, die sich dieser Thematik stellen. Und in welcher Form ist das natürlich vielfältig. Ja, und eine Kollegin kam zu mir aus dem Primarbereich und sagte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, dann gehen Sie durch die Stadt und gucken sich die ganzen Kiga-Figuren an. Einen sind aus dem Osten, die anderen sind aus dem Westen. Zum Beispiel, ja?
Okay, also Entschuldigung.
Ja, und da muss man einfach auch rhythmisieren. Das heißt also, Anne Frank-Tage, Europawochen die Lehrer müssen im Prinzip fächerübergreifend das Leben, diese Demokratie oder jetzt waren Wahlen, dass man Wahlen durchführt. Und wir haben zum Beispiel, als letztens Kommunalwahlen waren, also die vorletzten, da haben alle Kinder gewählt, vorbereitet von 1 bis 10. Und ich war so glücklich, dass die Tierschutzpartei gewonnen hat und die Etablierten erst an dritter, vierter. Und obwohl das ein, ich sag mal, Plattengebiet ist, die AfD zum Beispiel nur bei 7%. Dann landeten also
Und ja. Das würden Sie schon auch, also wenn Sie dann solche Testwahlen, sage ich mal, durchführen, dass die Schüler da vielleicht ja eher liberaler ticken, weiß ich nicht, ob man es so sagen kann, das würden Sie dann schon auch auf quasi die Schule zurückführen, die da viel Wert drauf legt, auf politische Bildung?
Behaupte ich mal. Und ein Hintergrund ist ja auch noch, wenn die Kinder dann nach Hause gehen und bei wahlmüden Eltern wohnen, dass man dann vielleicht auch nochmal der Impuls rückwärts rüberspringt. Ja? Das ist ja so eine ganz komplexe Sache letztendlich. Und da kann man wirklich viel machen und den Kindern macht das Spaß. Und als Wir sind Schule ohne Rassismus, gibt es ja auch so ein Projekt. Wir haben zum Beispiel auch die Grundgesetzartikel an den Treppenstufen. Das heißt also, man muss auch visualisieren. Man muss also sehen, wo man ist. Ja, wir haben jetzt letzte Woche 10 Jahre Gemeinschaftsschule gefeiert. Da wurde dann das Eingangsportal, haben die Kinder so ein Bild gestaltet mit zwei Händen, die sich berühren und dann so die Begriffe wie Zusammenhalt, Toleranz und so weiter und so fort. Und da sagte dann ein Kind, aber wir müssen zwei verschiedenfarbige Hände machen, damit das auch stimmt. Ja, und als die syrischen Kinder zu uns kamen, waren wir nie überfordert. Da war ein tolles Integrationsmittel das Fahrrad. Also man muss da ruhig oder muss da kreativ sein und man muss fächerübergreifend sein. Das ist mir wichtig. Und nicht der Sozialkundelehrer soll es machen.
Herr Stolp, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre interessanten Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür. Da werden wir bestimmt auch nochmal Punkte wie fächerübergreifend gleich aufgreifen. Politische Bildung ist heute unser Thema in Campus und Karriere. Darüber sprechen wir mit Nina Gebur vom Netzwerk Demokratie und Courage in Sachsen, mit dem Bildungsforscher Norbert Senzig und dem Sozialkundelehrer Anselm Cipionka. Wenn Sie sich beteiligen möchten, freuen wir uns über Ihre Gedanken hier in der Runde. Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder uns auch eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Wir machen eine ganz kurze Musikpause und dann geht's direkt weiter. Wir haben gerade die letzte halbe Stunde viel über politische Bildung in der Schule gesprochen nach diesen Landtagswahlen. Das wollen wir auch weiter tun. Aber ich würde gern an dieser Stelle noch einen anderen Aspekt aufwerfen, weil zumindest mein Eindruck ist, über politische Bildung in der beruflichen Ausbildung, in den Berufsschulen oder Betrieben, wird ein bisschen seltener gesprochen und vielleicht fällt das auch in der Praxis mehr unter den Tisch. Der Konzern Siemens hat gerade seine Ausbildung reformiert und da soll künftig auch verstärkt Demokratie und Wertevermittlung Thema sein. Warum und wie das aussieht, das habe ich vor dieser Sendung die Ausbildungsleiterin bei Siemens, Barbara Ofstadt, gefragt. Sie konnte leider terminlich jetzt nicht live dabei sein. Deswegen haben wir vor der Sendung gesprochen, was Siemens da macht.
Ja, Siemens wird künftig den Dialog mit unseren Lernenden zum Thema Wert und Demokratie gleich zu Anfang der Ausbildung oder des dualen Studiums forcieren. Das ist ein Konzept, das wir uns ausgedacht haben. Das läuft unter dem Motto Technik, Teamwork, Toleranz. Das sind 3 Tage Offsite, die wir allen Lernenden im ersten Ausbildungsjahr ermöglichen wollen. Und davon einer von den 3 Tagen, die zusammenhängen mit dem Thema Demokratietag. Und für diesen Tag selbst haben wir als Siemens in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten, dem ADB, ein Konzept entwickelt.
Und was wird denn da genau passieren?
Wir werden eine Einführung machen zum Thema Siemens Geschichte und oder auch Siemens Wert. Dann werden wir in Workshops gehen. Die Workshops sind auch wiederum zum Thema Geschichte, Demokratie, Demokratieverständnis, Grundzüge der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, auch Mitbestimmung. Diese Themen kommen alle zu dem Demokratieblock. Und das Thema Werte, Diversity, Toleranz, diese Schiene auch immer reflektiert vor dem Hintergrund, dass Siemens ja auch seine Business Conduct Guidelines hat, seine Arbeitsordnung, das heißt, wie sich Werte auch im Betrieb umsetzen.
Und war Wertevermittlung oder Demokratievermittlung oder auch politische Bildung, wie immer man es nennen will, war das vorher sozusagen gar nicht Teil der Ausbildung? Ist das jetzt tatsächlich was ganz Neues?
Wir haben tatsächlich in unseren Auftaktwochen, das ist immer so die erste Woche für die jungen neuen Mitarbeitenden, wo sie auch alle noch sehr aufgeregt sind, da haben wir auch so einen Blog, wo es darum geht, Siemens Business Conduct Guidelines, Arbeitsordnung, wie verhält man sich im Betrieb? Und wir sagen jetzt einfach, das reicht nicht. Deswegen wollen wir das nochmal im ersten Ausbildungsjahr, aber nicht in der ersten Woche, nochmal eine Ebene tiefer legen, auch nochmal reflektierter in der Gruppe bespielen, wenn sich die Gruppe auch besser kennt. Mhm. Aber damit hört es auch nicht auf, denn wir haben noch weitere Elemente dann sozusagen mit reingenommen. Nach dem Demokratietag gibt es dann auch nochmal, das werden wir dann in den Monaten danach anbieten, einen Social-Media-Wettbewerb. wo sich die Jugendlichen in Gruppen, und da nehmen wir auch ganz sicher unsere Gesamtjugend- und Azubi-Vertretung mit rein, wo sich die Jugendlichen selbst nochmal mit einem kleinen Clip zu dem Thema auseinandersetzen können. Und der beste Clip wird von uns dann auch prämiert. Und das dritte Element, wir haben sehr langfristige Beziehungen, langjährige Beziehungen zur Gedenkstätte Ravensbrück in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere Ausbildung in Berlin ist jedes Jahr zusammen mit unserer gesamtjugendlichen Auszubildendenvertretung dort auch vor Ort, hilft zu erinnern. Und wir werden auch bei dem Thema noch zusätzliche Projektwochen zur Verfügung stellen für Auszubildende aus dem gesamten Bundesgebiet, also Auszubildende aus all unseren 18 Trainingscentern.
Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, das jetzt aufzustocken? Kann man das als eine Reaktion auf das Erstarken des Rechtsextremismus allgemein werten? Oder warum haben Sie gesagt, das reicht uns nicht, was wir da bisher haben in dem Bereich?
Unsere Auszubildenden gestalten die Zukunft von Siemens und die des Industriestandorts Deutschlands. Und deswegen ist es uns so wichtig, eben nicht nur technologische und digitale Kompetenzen zu vermitteln, sondern auch auf diese Themen und Herausforderungen, die sich halt jetzt rauskristallisieren in unserer Demokratie, proaktiv zu antworten. Und eine Antwort von uns ist eben genau dieses, für die Themen Demokratie auch ein Forum zu bieten. Sicherlich auch in Lernort-Kooperation mit dem, was in Berufsschulen gelehrt wird. Da wird ja auch ganz viel gemacht. Da gibt es ja auch GK-Unterricht. Aber wir denken halt, als Betrieb ist es wichtig, dass wir auch genau diese Diskussion mitführen.
Was Sie jetzt gesagt haben, in den Berufsschulen wird da ja ganz schön viel schon gemacht. Ich habe immer so den Eindruck, dass die politische Bildung in der beruflichen Bildung vielleicht eher nicht so ein großes Thema ist oder ein bisschen hinten runterfällt gegenüber jetzt Oberstufe in der Schule zum Beispiel. Ist das so oder ist das ein falscher Eindruck?
Da kann ich wenig zu sagen. Also was ich weiß, ist, dass das eben auch Bestandteil des Lehrplans ist. Und in unseren eigenen Berufsschulen ist es ganz sicher auch Thema. Und von daher gehe ich davon aus, dass das flächendeckend gelehrt wird, innen auch durch die Rahmenlehrpläne abgesichert. Aber nochmal, Lernortkooperation und duale Ausbildung heißt ja immer auch das, was man in der Berufsschule, ich sag's mal, abstrakter lernt, dann im Betrieb nochmal konkreter umsetzt. Und das tun wir.
Und Stichwort konkret im Betrieb. Man hat jetzt bei den Landtagswahlen auch wieder gesehen, dass die AfD unter anderem bei der Gruppe der Arbeiter und auch gerade bei den jungen Menschen großen Zulauf hat. Ist das was sich vielleicht auch bei Ihnen in der Belegschaft spiegelt? Merken Sie das bei Azubis, dass rechtsextremes Gedankengut da möglicherweise verfängt, dass das zu Problemen führt in den Betrieben?
Das kann ich so nicht feststellen. Ich denke aber, und das hören wir schon auch von unseren jungen Leuten, dass sie diskutieren wollen. Auch mit uns, auch in der Ausbildung, auch mal mit dem Ausbilder. Und da entsprechend ein Forum zu bieten, dass wir sowas auch ein Stück weit systematisieren, strukturieren, auch Zeit geben für. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Sagt Barbara Ofstadt, Ausbildungsleiterin bei Siemens. Also auch das ein relevanter Bereich politischer Bildung, die berufliche Ausbildung. Den können wir vielleicht als Stichwort hier für unsere Runde nochmal im Hinterkopf behalten. Und ich würde gern auch noch ein paar Mails zitieren. Wir haben viele Mails bekommen, das freut uns sehr. Von Herrn Bisalski zum Beispiel. Er sagt, es sei ein Trugschluss zu denken, mehr ist gleich mehr. Man sollte sich eher mit den Problemen sowie Ängsten der Menschen beschäftigen und echte Lösungen anbieten. Und er glaubt zu hoffen, dass mehr politische Bildung einen Richtungswechsel hervorbringt. Das sei naiv. Dann hat uns Herr Hahn geschrieben, er sagt, den Schülern die direkte Demokratie schmackhaft zu machen. Das findet er prinzipiell falsch. Es sollte vielmehr der Fokus auf die Sozialkunde gesetzt werden. Und ich würde gerne noch mal mit der Runde jetzt ein bisschen den Blick darauf vertiefen, was macht eigentlich guten Politikunterricht? Was macht gute politische Bildung aus? Wo sind da vielleicht auch Veränderungen angesagt? Und auch dazu haben wir Mails bekommen. Die nehme ich hier mal als Anregung mit rein. Zum Beispiel hat uns Frau Detjen geschrieben. Sie fängt gerade an, Schulentwicklung und Schulforschung zu studieren und schreibt, ich finde Geschichts- und Politikunterricht, besonders aber der Geschichtsunterricht, müsste von Grund auf neu gestaltet werden. Der Geschichtsunterricht müsste zu einer selbstkritischen und selbstreflektierenden Haltung kommen, in der viel mehr über modernen Kolonialismus, Krieg und Ausbeutung gesprochen wird. Das sei keine Sache von früher. Der Westen ist heute noch aktiv daran beteiligt oder fördert es indirekt. Ich frage mich, ob man da überhaupt noch von demokratischen Werten und Demokratie sprechen kann. Also da lese ich die Frage oder Anregung raus, mehr Selbstkritik an unseren eigenen System auch in der politischen Bildung zu verankern, vielleicht nicht zu predigen, unsere Demokratie ist die beste und alles super, so muss es laufen. Dann haben wir eine andere Mail von Frau Rabe. Sie schreibt, Mitte der 90er Jahre rief die UN eine Dekade der Menschenrechtsbildung aus. Deutschland beteiligte sich nicht. Da ich wissenschaftlich und beruflich in der Menschenrechtsbildung aktiv war, frage ich mich heute, ob einige Dynamiken im politischen Klima Deutschlands sich anders entwickelt hätten, wenn sich Deutschland an der Dekade aktiv beteiligt hätte. Und last but not least haben wir auch noch eine Hörerin in der Leitung. Mit der würde ich jetzt gerne die nächste Runde hier starten. Frau Sarrazin müsste bei uns sein. Hallo.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Angelika Sarrazin und ich promoviere im Bereich inklusive Bildung und Autismus an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Ja, spannend. Dann sagen Sie gerne, was Sie beitragen möchten.
Genau. Also mir ist noch sehr als Anliegen, weil ich halt auch im pädagogischen Bereich einige Jahre gearbeitet habe und selber halt mit Beeinträchtigung lebe und selber auch 10 Jahre lang Mobbingopfer an einer Schule war, dass da auch nochmal der Fokus gesetzt werden müsste. Das habe ich damals an meiner Schule vermisst. Eben Werteformulierung, was sind demokratische Werte, sowohl auf Schulebene als auch auf Klassenebene, dieses sogenannte Classroom Management habe ich total vermisst. Also Werte, Regeln aufstellen, ein paar gemeinsam mit den Schülern und dann auch wirklich die Konsequenzen, die Regel nicht befolgt wird. Es war sehr schlimme Gewalt, sexuelle, körperliche und seelische Gewalt, die ich und eine Freundin von mir mit griechischem familiärem Hintergrund erleiden musste. Ich war die Bekloppte und Bescheuerte und die am besten aus dem Fenster springen sollte. Und meine Freundin war Tzatziki, die stinkende Tzatziki. Also es war ganz massiver Ableismus und Rassismus an der Schule. Und die Lehrer haben weggeguckt. Die meisten Lehrer, die haben gesagt, ja, das müssen die Schüler unter sich ausmachen. Oder es gibt ja auch Schulen, die sagen, Mobbing ist nicht bei uns nicht Thema. Bei uns gibt es das an der Schule nicht. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Genau, das war mir nochmal wichtig. Und es gab einen einzigen Lehrer in der Politik, ein Politiklehrer, der hat das toll gemacht. Der hat die Vorfälle an der Schule mit der heutigen Politik und mit dem Hitlerfaschismus in Beziehung gesetzt. Und einmal haben wir einen Film geguckt, der damals auch in den Nürnberger Prozessen abgespielt wurde, 1946. Mhm. Und da haben einige von meinen Schulkameraden, in Anführungsstrichen, sich über die Opfer lustig gemacht. Und da ist der Lehrer ziemlich deutlich geworden auch. Das war wirklich gut.
Frau Sarrazin, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie angerufen haben und dass Sie auch diese Erfahrungen, Ihre persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und ich würde das gerne direkt an Frau Gebur weiterleiten, was Sie jetzt gesagt haben, weil auch da geht es ja um Diskriminierung, um Diskriminierungssensibilität im Klassenraum. Ja, wie geht man da vor, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, wie sieht gute politische Bildung aus? Wie kann man genau da auch stärken?
Ich glaube, das Beispiel gerade, das ja wahrscheinlich in vielen, vielen, vielen ähnlichen Fällen überall alltäglich ist, bittererweise zeigt ganz deutlich, dass wir, wenn wir auf das Gesamtsystem Schule gucken, ja gerne mal dazu neigen zu gucken, wer muss sich hier verändern, wer sind sozusagen die Täter, die Ausgrenzerinnen, die dort Leid verursachen und dass uns ganz häufig die Betroffenen aus dem Blickfeld geraten. Und da wird, glaube ich, ganz klar, deutlich spürbar, wenn Lehrkräfte, Pädagoginnen, Sozialpädagogen eine Haltung haben, Menschen beistehen, solche Diskriminierung unterbinden und aber vorher noch für ein gutes Miteinander sorgen. Der Herr Stolp hat das, glaube ich, sehr schön deutlich und plastisch gemacht. Und die Schule von Herrn Cipionka klingt auch ein bisschen so, wenn eine Schulkultur gut ist, dann hat das eine unglaubliche Wirkung auf die Frage, ob Schülerinnen und Schüler bereit sind, sich gegenseitig auszugrenzen, ob sie anfällig sind für ausgrenzende Ideen und Ideologien. Das heißt, wir können an der Stelle der Schulkultur unheimlich viele Stellschrauben drehen. Und dazu gehört dann viel, viel mehr als nur ein guter Politik- oder Gemeinschaftskundeunterricht. Ich glaube, auch da ist Quantität signalisiert eine Bedeutung. Das heißt, wenn ich viel Politikunterricht habe, dann wird auch klar, dass es, das hat eine Wertigkeit, das hat eine Wichtigkeit. Von daher hat Quantität schon durchaus auch eine Relevanz und man kann inhaltlich natürlich mehr machen. Aber die Kultur außenrum, die Art und Weise des Miteinanders, die ist zentral und ich glaube auch besonders wichtig angesichts sowas wie so Erkenntnissen aus der Sinus-Jugendstudie, dass Jugendliche sich in ihrer Schule eben nicht gesehen und gehört fühlen und nicht den Eindruck haben, dass das ein Ort ist, wo sie mit Bestimmung leben und lernen können. Ich glaube, das müssen wir alle zusammen im Schulbereich ändern.
Jetzt ist die Zeit schon wieder sehr fortgeschritten. Deswegen würde ich die Frage, was muss ich dringend ändern, als Fazit sozusagen gern nochmal an Herrn Senzig und Herrn Cipionka jeweils wahrscheinlich nur so anderthalb Minuten richten. Aber ich würde da gern auch nochmal Ihre Position zu hören.
Also was Frau Gebur, ich fange mal an, gerade erwähnt hat, also das wird auch hier zumindest jetzt von der ICCS-Studie gestützt, die international vergleichend auch schaut in NRW und Schleswig-Holstein, die haben leider nur daran teilgenommen, dass in dem Moment, wo Schülerinnen und Schüler ein Vertrauen auch von der Schule spüren, sich auch tatsächlich das Vertrauen, das sich abbildet in Vertrauen in Institutionen. Und ganz kurz dazu. Und der andere Punkt ist, weil ja auch gerade der Punkt noch der beruflichen Bildung aufkam, an dieser Stelle auch der Verweis auf die Studie von Herrn Hettke und seinem Forschungsteam. Die haben sich nämlich genau diesen Vergleich angeguckt. Und also die haben sich das genau angeguckt, wie viele Stunden in der Oberstufe stattfanden und an Berufsschulen. Und an Berufsschulen finden mehr Stunden tatsächlich statt.
Interessant. Herr Cipionka, Sie haben das Schlusswort, vielleicht ja auch nochmal einen Wunsch an die Politik. Kommen ja jetzt neue Landesregierung.
An die neue Landesregierung. Ich kann meine Wünsche nochmal wiederholen. Und zwar sind das vor allen Dingen, dass wir fachlich und fachdidaktisch gut ausgebildete Lehrer im Fach Sozialkunde und in der politischen Bildung einsetzen, um wirklich diesen Missbrauch, der, glaube ich, einmal in der beruflichen Bildung noch extremer ist, dieses fachfremd erteilten Politikunterrichts zu beenden. Ich denke auch, dass Stunden wichtig wären, um die Bedeutung des Faches nochmal zu erhöhen. Einfach die Anzahl der Kollegen. An vielen Schulen gibt es nur einen Sozialkundelehrerin, eine Sozialkundelehrer. Der hat ein ganz anderes, man hat ein ganz anderes Standing, wenn ich da 5, 6, 7 Kollegen habe an der Schule, die alle das gleiche Fach unterrichten und in die gleiche Richtung ziehen. Aber letztendlich, denke ich mal, ist trotzdem auch nach wie vor Beziehungsarbeit im Unterricht, Frau Gebur hat das bezeichnet als Kultur. Ich würde auch sagen, wirklich als Beziehung, als Klima im Unterricht selber ganz wichtig. Da würde ich solche Dinge wie auch vielleicht Reflexion, also Kritik von Lernenden am Unterricht, den sie selber erleben. Wissen Sie, wir als Lehrer bewerten tagtäglich Schülerinnen und Schüler, aber kriegen selten eine Rückmeldung von Schülern. Und solche Instrumente wie SEFU, Schüler als Experten für Unterricht, das ist von der Universität, Friedrich-Schiller-Universität Jena eingesetzt. Das ist ein wunderbares Instrument, um einfach Unterricht zu reflektieren und auch Schüler quasi damit partizipieren zu lassen.
Und die Musik signalisiert uns, wir gehen auf das Ende zu. Ich danke Ihnen ganz herzlich, meinen Gästen Norbert Senzig, Anselm Cipionka und Nina Gebur und auch Barbara Ostert von Siemens. Vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke und Gedanken und auch an Sie zu Hause, an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und für die vielen, vielen Mails, die bei uns eingegangen sind, die wir jetzt leider nicht alle vorlesen konnten. Mein Name ist Josephine Schulz. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch ein ganz schönes Wochenende. Tschüss.